Herzlich willkommen bei Heilen, Geheimnisse ganzheitlicher Gesundheit.
Willkommen bei einer neuen Folge von Heilen. Mein Name ist Dr. Christian Becker und ich spreche heute mit Herrn Dr. Kischkel aus Heidelberg. Willkommen, Herr Dr. Kischkel.
Danke für die Einladung, Herr Becker.
Herr Kischkel, können Sie uns vielleicht etwas über sich erzählen, was Sie für ein Mensch sind und wie das vielleicht auch dazu geführt hat, dass Sie Therapy Select gegründet haben?
Gerne. Also von der Mentalität her bin ich ein Wissenschaftler, der gerne Fragen beantwortet oder auch in Universen vorstößt, die zuvor noch nie ein Mensch gesehen hat. Als Wissenschaftler ist das dann eher so der Mikrokosmos, den ich als Molekularbiologe dann entdeckt habe, tatsächlich auch wirklich innovative Sachen entdeckt habe. Eine der Entdeckungen, ohne mich jetzt zu sehr aus dem Fenster zu lehnen, gehörte zu den 10 wichtigsten Entdeckungen von 1996 laut dem Science Magazine. Und die Idee, tatsächlich Therapie Select zu gründen, bestand darin, dass ich immer wollte, dass die Wissenschaft, die ich dann, die Arbeit, die man da reinsteckt, dass das irgendwann der Menschheit zugutekommt, beziehungsweise jetzt konkret, das war dann ein Interessensgebiet, das ich dann entwickelt habe, dann der Onkologie oder den Krebspatienten, also all mein Handeln und die Idee der Therapie Select ist tatsächlich, den Krebspatienten dann zu helfen.
Was war das für eine Entdeckung, die Sie da 1996 gemacht haben? Das war wahrscheinlich noch am DKFZ, oder? Wo Sie früher waren.
Genau, ich war im Deutschen Krebsforschungszentrum. Dort habe ich mich mit dem programmierten Zelltod beschäftigt. Das war nach der Proliferation dann die nächste großer wissenschaftlicher Bereich, der in der Wissenschaft intensiv untersucht worden ist. Und zu der Zeit war überhaupt nicht bekannt, wie dann ein Todessignal von außen in die Zelle gebracht werden kann. Eine Zelle kann sich prinzipiell umbringen, indem sie selber erkennt, dass sie nicht mehr für den Organismus dann funktionsfähig ist. Aber das Immunsystem kann dann auch der Zelle sagen, durch ein einfaches Signal, bitte bring dich um, du funktionierst nicht mehr für den Körper richtig. Und dieses Signal war überhaupt nicht klar, wie dieses Todessignal in die Zelle weitergereicht wurde. Und ich habe dann die entsprechenden Moleküle an dem Rezeptor, also das ist dann das Molekül, was dann nach außen ragt und das Signal in die Zelle dann weitergibt, welche Moleküle an diesen Rezeptor dann gebunden haben, um das Signal weiterzugeben. Also kurz gesagt waren das dann Adaptermoleküle beziehungsweise dann nachher Enzyme, die dann die Zelle dann zerlegt haben oder verdaut haben. Genau,
Verdauenzyme. Das haben Sie dann auch publiziert, ich glaube in Nature oder Science oder so, ne?
In Cell sogar.
In Cell.
Cell, genau. Und ich habe, also vom Publikationsrekord brauche ich mich wirklich überhaupt nicht zu verstecken. Da vielleicht dann auch nur als Anekdote, 50 Jahre Deutsches Krebsforschungszentrum und in der Festzeitschrift wurden dann die 20 wichtigsten Entdeckungen von diesen 50 Jahren DKFZ aufgelistet und 2 davon waren dann erst Autopaper von mir, die dann da aufgelistet waren. Also das waren dann die 20 meist zitierten Publikationen in der ganzen Zeit in den 50 Jahren.
Das ist ja so das, was sich eigentlich jeder Wissenschaftler wünscht. Und ich würde mal die Hypothese hier in den Raum stellen, dass sich viele auch wünschen würden, dass ihre Forschung in die Praxis kommt und dann Anwendung findet und Menschen hilft. Wie gibt es denn da den Zusammenhang zwischen Ihrer Entdeckung von 1996 und Therapy Select? War das einfach die Zeit am DKFZ oder ist das wirklich eine Frucht, die da jetzt trägt aus dieser Grundlagenforschung von damals?
Also der programmierte Selbstmord oder Apoptose, wie der Fachbegriff heißt, ist eigentlich ein extrem spannendes Feld. Ich hätte gerne auf diesem Feld dann noch weitergearbeitet, habe ich auch nach der DKFZ-Zeit. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass dieses Feld natürlich sehr, sehr gut besetzt ist mit sehr guten Wissenschaftlern und man muss sich dann überlegen, was man dann als Nachwuchswissenschaftler, welches Feld man besetzen möchte. Und ich habe für mich entschieden, dass ich mir ein neues Feld suche. Das war dann die Diagnostik oder Krebsdiagnostik, weil ich da dann halt wirklich den medizinischen Nutzen gesehen habe. Ich habe selbst nach dem DKFZ in einer Biotech Company in Kalifornien gearbeitet, die ebenfalls Medikamente gegen den Krebs entwickelt hat. Aber wenn man sich dann einfach die Frage gestellt hat, es werden so viele Medikamente entwickelt, auch heutzutage werden noch viele Medikamente entwickelt, aber zu diesem Thema kommen wir wahrscheinlich auch noch während des Gesprächs. Das Problem ist, wie entscheidet man, welches Medikament dann tatsächlich für den einzelnen Patienten nachher verwendet werden soll? Und diese diagnostische Fragestellung ist bis heute noch nicht gut gelöst. Selbst das, was heutzutage als personalisierte Onkologie oder Präzisionsonkologie, wie es mittlerweile dann auch gerne genannt wird, gemacht wird, ist noch nicht das, was man eigentlich erreichen möchte. Eigentlich möchte man erreichen, dass man alle Medikamente, die zur Verfügung steht, testet für einen einzelnen Patienten, welches von diesen Medikamenten denn jetzt das Beste ist, das Wirksamste. Oder zumindest weiß, welche von diesen Medikamenten wirken. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel erzähle oder vorwegnehme.
Gar nicht.
Das Problem zurzeit ist, dass mit den vorhandenen diagnostischen Möglichkeiten ungefähr 20-30 Prozent der Medikamente überhaupt vorhergesagt werden können. Also deren Wirkung vorhergesagt werden kann. Entschuldigung. Und das ist eigentlich weit davon entfernt, personalisiert zu sein. Das heißt, die eigentliche Masse der Medikamente wird gar nicht richtig validiert. Und die Technologien, die im Moment verwendet werden, das sind alles molekularbasierte Technologien, haben dann auch noch eine Schwierigkeit, dass sie dann auch gar nicht unbedingt immer so aussagekräftig sind. Man möchte ja eigentlich, wenn man die Entscheidung hat, okay, das Medikament wirkt, möchte man dann eine hohe Aussagekraft haben. Eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Medikament auch wirkt. Und für einige wenige Exemplare oder diagnostischen Tests ist das auch tatsächlich so, dass man das erreichen kann. Aber bei den meisten diagnostischen Aussagen ist man in einer geringen Wahrscheinlichkeit. Als Beispiel nur zum, was man vielleicht einfach anbringen kann, ist im Brustkrebs das Thema HER2-Neuexpression. HER2-Neu ist auch wieder ein Rezeptor, der ein Wachstumssignal gibt, der beim Brustkrebs unter Umständen, also bei ungefähr ein Drittel der Patientinnen, stark exprimiert ist und dazu führt, dass die Brustkrebstumorzellen stark wachsen oder das Wachstumssignal bekommen. Und Medikamente dagegen können tatsächlich dann dieses Wachstumssignal blocken. Aber selbst mit dieser Diagnostik, die im Moment existiert, können nur 30% der Patienten dann wirklich von diesem Medikament profitieren. Also das ist ein großes Problem. Obwohl es diese Diagnostik gibt, haben nur 30% der Patienten Benefit. Ist das das, was man unter personalisierter Onkologie versteht?
Vielleicht nochmal so halber Schritt zurück, wenn wir uns die Patient Journey ansehen von so einem klassischen Patienten mit Erstdiagnose Krebs, also die Reise, auf die er sich dann begibt. Wie ist die aktuell und wie würde die sich verändern durch das, was Sie machen? Und was machen Sie genau? Vielleicht können wir da nochmal reinzoomen.
Genau. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu breit anfange, aber beim Krebs gibt es 4 Arten von Werkzeugen, die der Onkologe hat, um dem Patienten zu helfen. Das ist die Operation, die Strahlenbehandlung, die medikamentöse Behandlung oder in irgendeiner Weise das Immunsystem zu Hilfe nehmen oder das Immunsystem aktivieren gegen den Tumor. Die Operation und Strahlenbehandlung sind lokale Ereignisse oder lokale Werkzeuge, die dann auch tatsächlich zu einer Heilung führen können, aber nur, wenn der Tumor dann sehr früh erkannt wird. Wenn der Tumor lernt, im Körper unterwegs zu sein, muss der ganze Körper behandelt werden. Das heißt, eine systemische Behandlung muss erfolgen. Und das kann dann nur noch mit Medikamenten oder mit der Aktivierung des Immunsystems erfolgen. Unser Fokus ist tatsächlich dieser Bereich, das heißt die Patienten, die die Herausforderung haben, dass der Tumor schon gelernt hat, im Körper unterwegs zu sein. Das sind dann, in der Onkologie unterscheidet man ja dann verschiedene Stadien, Stadium 1, 2, 3 und 4. 4 ist dann eine starke Metastasierung der Tumorzellen im Körper. Stadium 1 ist dann lokale Veränderung, die dann tatsächlich dann wegoperiert oder bestrahlt werden kann. Und ab Stadium 2, spätestens ab Stadium 3, wird es dann wirklich kompliziert. Und dann muss man mit Medikamenten rangehen oder das Immunsystem aktivieren. Und in dem Bereich sind wir tätig. Genau.
Okay. Und was machen Sie genau?
Wir haben verschiedene diagnostische Tests, mit denen man wirksame Medikamente identifizieren kann. Wie ich eben schon gesagt habe, im Moment in der Standardversorgung werden ungefähr 20-30% der verfügbaren Medikamente auf eine Wirksamkeit getestet, mal besser, mal schlechter. Und das ist Stand der Technik, das ist die Regelversorgung im Moment. Wir haben zusätzliche Diagnostik, mit der wir diese Vorhersage von Medikamenten verbessern können. Das heißt, wir sind zusammen mit unseren Kooperationspartnern in der Lage, ungefähr 80% der Medikamente im Moment vorherzusagen. Also auch noch nicht die 100%, die erstrebenswert wären. Von den Technologien, die wir haben, ist das aber möglich. Das ist aber nach wie vor noch Entwicklungsarbeit, die da reingesteckt werden muss. Und dafür braucht man die entsprechenden Ressourcen. Da sind wir dabei, aber es dauert halt einfach seine Zeit. Das ist ein dickes Brett, was man da letztendlich dann bohrt. Ich würde mich freuen, dass, wenn die finanziellen Ressourcen, die im Moment in die klassische Diagnostik, die im Moment nach Leitlinien vergeben wird, dann auch in unsere Technologien investiert werden würde. Das ist aber im Moment noch nicht der Fall. Und der große Unterschied zwischen dem, was im Moment passiert und das, was wir zusätzlich machen, ist, dass die Standardversorgung sich auf molekulare Ereignisse des Tumors konzentriert, während wir versuchen, uns den lebenden Tumor zusätzlich anzuschauen. Also in der Wissenschaft und in der Medizin gibt es entsprechende attraktive Technologien, sogenannte Hype-Technologien, die dann immer gerne verwendet werden. Seit der Sequenzierung des Genoms ist die Sequenzierung eine dieser Hype-Technologien, die auch technologisch voll weiterentwickelt worden ist. Wir befinden uns im Moment so im Zeitalter der Next-Gen-Sequencing, also nächste Generation der Sequenzierung, womit man dann eine entsprechende Sequenziertiefe dann auch erreichen kann. Und das in einer entsprechenden Geschwindigkeit, was fantastisch ist, aber die Sequenzen des Erbgutes alleine können, oder das hofft man natürlich, aber das ist zumindest meine persönliche Meinung, können nicht alle Fragen der Wirksamkeit von Medikamenten beantworten. Wenn es eine sehr einfache Kausalität gibt, das heißt ein Medikament gegen eine ganz spezifische Veränderung, die entwickelt worden ist, die im Tumor existiert, dann sind diese Vorhersagen sehr gut. Aber wenn es dann Medikamente sind, die eine breitere Wirksamkeit zeigen innerhalb der Zelle, werden halt Vorhersagen basierend nur auf Sequenzdaten ein echtes Problem. Und das ist, ich meine, die Leute, die die molekularen Analyse, insbesondere die Sequenzierung propagieren und dahinter stehen, die hoffen natürlich, dass durch die künstliche Intelligenz die Wirksamkeitsvorhersage dann wesentlich verbessert wird. Das hoffe ich natürlich auch. Ich bezweifle aber, dass man tatsächlich in einen Bereich von 80, 90 oder 100% Vorhersage von allen Medikamenten kommt. Mhm. Die Begründung von meiner Seite ist, dass die Sequenzdaten nur ein Teilbereich der Funktionalität beinhaltet und auch die künstliche Intelligenz kann nur so gut sein wie die Daten, mit der sie gefüttert wird. Und da reichen die Informationen einfach nicht aus, um gute Vorhersagen leisten zu können.
Bisher ist es ja so, Patienten mit Verdacht auf eine Krebserkrankung bekommt eine Diagnostik, eine Standsbiopsie der Brust oder eine Magenspiegelung oder eine Darmspiegelung und dann wird Gewebe entnommen und dann auch ein Gewebeblock und der wird dann histologisch beim Pathologen untersucht und dann wird die Erstdiagnose Krebs gestellt, je nach Organ dann auch diese Diagnose benannt und das Gewebe wird dann weiter untersucht an Universitätskliniken zum Beispiel auf bestimmte Biomarker und basierend auf der Konstellation der Ausdehnung des Tumors und der Biomarkerkonstellation wird dann ein Therapieregime festgelegt, oder? Das ist so die, vereinfacht gesagt, das grobe Vorgehen. Oder wie würden Sie es beschreiben?
Ja, also historisch ist es so, dass tatsächlich die Histologie das wesentliche Werkzeug gewesen ist. Von der Idee, die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man sich den Ursprung des Tumors anschaut oder schaut, wo kommt der Tumor her? Und basierend auf der Herkunft werden dann bestimmte Medikamente dann in großen klinischen Studien dann geprüft, ob diese dann ansprechen oder nicht. Ganz ursprünglich war es so, dass die ersten Medikamente dann eine Zulassung für Krebs bekommen haben. Mittlerweile bekommen die Medikamente nur für eine entsprechende Tumor, für einen bestimmten Tumorherkunft eine Zulassung. Was man mittlerweile weiß, ist, dass die Tumore sehr, sehr heterogen sind, auch wenn sie vom gleichen Ursprung eigentlich oder vom gleichen Organ stammen. Das heißt, eigentlich, wenn man die Sache konsequent weiterdenkt, ist es gar nicht mehr wichtig, wo der Tumor herkommt, sondern welche Veränderungen wirklich den Tumor ausmachen. Und eigentlich müsste man sich den Tumor nur genau anschauen und dann daraus Schlüsse ziehen, welche Medikamente in dem Fall dann relevant sind. Also die erste Frage, die man sich immer stellen muss, ist der Tumor lokal? Hat der Tumor noch nicht gelernt, im Körper unterwegs zu sein? Wenn das die Möglichkeit ist, würden dann Operationen und Strahlenbehandlungen unter Umständen komplett ausreichen für eine Heilung. Besteht die Gefahr, dass der Tumor tatsächlich im Körper schon unterwegs ist, dann muss man tatsächlich dann systemisch rangehen. Und dann ist die Frage, welche Medikamente sind da relevant. Die provokative Aussage von meiner Seite ist, es kommt gar nicht mehr auf den Ursprung an, sondern es kommt tatsächlich darauf an, welche Eigenschaften dieser Tumor hat. Man weiß heute, dass bestimmte Medikamente, die gegen eine bestimmte Eigenschaft des Tumors entwickelt worden sind, beim Tumor wirken, egal wo der Tumor jetzt herkommt. Ja, also HER2-neu, das Thema hatte ich vorhin schon angesprochen, da gibt es Medikamente dagegen. Und es wurde ursprünglich gegen Brustkrebs entwickelt. Mittlerweile weiß man, dass HER2-neu noch in ganz anderen Tumoren auftritt und deswegen dann entsprechend dann angewendet werden kann. Und das Gleiche kann man natürlich mit ganz anderen Molekülen, sei es der EGF-Rezeptor oder wie auch immer, dann auflisten. Also das wäre jetzt so meine provokative Aussage, wenn man es komplett weiterdenkt.
So wird ja noch nicht aktuell Stand in Deutschland zumindest gedacht. Das ist so meine Beobachtung. Es wird dann möglicherweise schon eine weiterführende Diagnostik angestrebt. Das hängt immer so ein bisschen auch von der Klinik ab. In den deutschen Leitlinien ist ja zum Beispiel noch nicht, dass man so einen Foundation One Test, mal um mal einen Namen zu nennen, dass man den durchführt. Das ist noch kein Standard. Das ist noch nicht etabliert. In den USA sieht das anders aus. Meines Wissens. Was unterscheidet Sie denn dann, um mal an diesem konkreten Beispiel zu bleiben, zu einem Foundation One-Test von Roche?
Darf ich zu der Frage davor vielleicht noch einen Gedanken loswerden? Sie hatten ja gesagt, okay, wenn jetzt jemand wahrscheinlich Krebs hat, dann ist die erste Aufgabe überhaupt erstmal zu gucken, ob Krebs existiert oder nicht. Weil das, bei jeder Behandlung oder in der Medizin ist es ja immer so, man muss erstmal wissen, was der Patient hat, damit man dann auch wirklich vernünftig behandeln kann. Also wenn der Patient keinen Krebs hätte, was unter Umständen auch tatsächlich passiert und schwierig ist teilweise dann festzustellen, dann braucht er auch nicht mit Medikamenten gegen Krebs dann behandelt zu werden. Das heißt, jede Diagnostik, die durchgeführt wird, hat eine bestimmte Fragestellung, die geklärt werden muss. Und bei der Diagnostik, wenn man anfängt, gibt es erstmal die Frage in der Onkologie der Früherkennung. Das ist ein bestimmter Bereich, den man sich anschauen kann. Dann gibt es den Bereich, habe ich tatsächlich Krebs? Wenn ja, wo kommt er denn her? Da ist dann normalerweise das, was Sie angesprochen hatten, die Histologie dann relevant. Bildgebung wird dann auch verwendet. Tumormarker sind eventuell dann noch relevant. Dann, wenn das dann passiert ist, dann wurde in der Vergangenheit einfach behandelt. Ja, da hat man dann aus den Leitlinien heraus gesagt, okay, der Tumor kommt jetzt daher, deswegen ziehe ich jetzt ein bestimmtes Medikament aus der Schublade, ohne genau zu wissen, ob das Medikament tatsächlich bei dem Patienten wirkt. Aber man hat halt in klinischen Studien dann die ganzen Patienten mit dieser Tumorherkunft dann untersucht und das war das beste Medikament, was dann angesprochen hat. Dieses Thema der richtigen Medikamentenfindung ist etwas, was relativ jung ist und vielleicht ein, zwei Jahrzehnte im Moment alt ist und bezieht sich im Moment in erster Linie auf neuartige Medikamente, die speziell gegen den Krebs entwickelt worden sind. Die klassischen Medikamente, also wenn man so will, gibt es zwei Arten von Medikamenten. Das sind die klassischen Chemotherapeutika oder Zytostatika, wie man in Deutschland sagt. Und dann gibt es die neuartigen, die zielgerichteten Medikamente. Foundation One, die Firma, die Sie jetzt erwähnt haben, konzentriert sich tatsächlich darauf, auch Wirksamkeiten vorherzusagen, ist aber nur in der Lage, diese zielgerichteten Medikamente vorherzusagen. Und die Vorhersage passiert ausschließlich über die Sequenzierung des Genoms. Es werden also keine weiteren Informationen gesammelt und dann werden die entsprechenden Ergebnisse kommuniziert. Alle klinischen Daten, die in diesem Bereich existieren, zeigen, dass der klinische Nutzen im Moment bei unter 10% liegt für einen einzelnen Patienten. Das ist relativ dramatisch wenig und bezieht sich dann auch lediglich auf zielgerichtete Medikamente. Es wäre toll, wenn man mit den genetischen oder den Erbgutinformationen zumindest alle zielgerichteten Medikamente abdecken könnte. Ist aber auch nicht der Fall, sondern da ist man tatsächlich dann Prozentzahlen, ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, aber von den zielgerichteten Medikamenten ist man vielleicht in der Lage, die Hälfte abzudecken. Aber noch nicht mal die Hälfte, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Und das ist das, was Foundation Medicine anbietet. Aber was passiert mit all den anderen Medikamenten? Ich hatte gesagt, 20-30% der gesamten Medikamente werden im Moment nur bewertet. Und diese 20-30% beziehen sich in erster Linie auf zielgerichtete Medikamente. Ja. Mhm. Es gibt aber dann, wenn man also kein zielgerichtetes Medikament findet, gibt es dann nur noch die Möglichkeit, Chemotherapien durchzuführen, also Zytostatika zu verwenden. Und die werden im Moment bei der Regelfallversorgung komplett blind gegeben. Komplett. Man hat keine Ahnung, ob sie wirken oder nicht. Und je nachdem, welche Studie man sich da anguckt, kommt man auf Ansprechraten von 25%. Also einer von vier Patienten hat überhaupt einen Benefit von der Chemotherapie. Das ist ein offenes Geheimnis und das ist schon heftig, wenn man jetzt über eine Volkskrankheit nachdenkt. Also das ist die Erkrankung mit der zweithäufigsten Todesursache auf der Welt. Also es ist schon heftig, dass das die diagnostische Situation im Moment auf der Welt ist. Gut, Foundation Medicine, habe ich gesagt, konzentriert sich nur auf die zielgerichteten Medikamente. Unser Ansatz ist, dass wir versuchen, möglichst alle Medikamente, deren Wirkung vorherzusagen. Unsere Technologie, die wir haben und die auch andere Kooperationspartner haben, unsere Möglichkeit, unsere Diagnostik ist in der Lage, tatsächlich die Chemotherapeutika oder die Wirkung der Chemotherapeutika vorherzusagen. Das heißt, das gesamte Bild an therapeutischen Möglichkeiten, medikamentösen Möglichkeiten wird ergänzt. Wir haben zusätzlich dann Kooperationspartner, die neben der reinen Sequenzierung des Genoms sich auch noch weitere molekulare Ereignisse angucken. Dazu gehört es gibt verschiedene relevante molekulare Ereignisse, die auch Rückschlüsse auf Wirksamkeiten zulassen. Dazu gehört die Epigenetik, dazu gehören die Botenstoffe, die mRNA und letztendlich die Proteine. Wenn man die noch mit rein einbezieht, ist man dann tatsächlich nachher bei einer Vorhersage von ungefähr 80% der Medikamente. Das ist also die umfangreichste Analyse, die man im Moment so durchführen kann, wenn man die molekularen Möglichkeiten und wir nennen das funktionale Möglichkeiten zusammenführt. Funktional, darunter verstehen wir die Testung von lebenden Tumorzellen im Labor.
Das heißt, Sie testen wirklich die Tumorzellen, die Ihnen zugeschickt werden. Also es ist nicht auch mit Chemotherapeutika oder zielgerichteten Therapien, die Sie an diesen Zellen anwenden, richtig? In vitro, also im Labor.
Genau.
Und das ist jetzt aus meiner Sicht auch der wesentliche Unterschied, dass Sie wirklich eine Substanz an der Tumorzelle ausprobieren, verwenden, um dann zu gucken, was passiert mit der Zelle. Stirbt die Zelle oder nicht? Oder teilt sie sich langsamer etc., richtig?
Genau. Korrekt.
Ja. Auf welchen wissenschaftlichen Daten, Erkenntnissen basiert denn Ihre Methode? Sagen wir mal so, es ist ja nicht nur eine Methode, sondern Sie arbeiten mit verschiedensten Kooperationspartnern zusammen. Das heißt, es gibt unterschiedlichste Methoden. Auf der einen Seite sagen Sie, dass etwa ein Viertel aller klassischen Chemotherapien nur wirken und der andere Rest wirkt nicht. Bedeutet ja auch, dass Therapien verwendet werden und relativ, sage ich mal, nicht blind ist es ja nicht, sondern auf Best Practice, auf Basis von Studien, die existieren, never change a winning team, wobei man sich überlegen darf, was, wie groß das oder wie gut das winning team an dieser Stelle ist, bin ich bei Ihnen. Aber es gibt ja keine Erkenntnis, die im Rahmen dieser Standardtherapien gewonnen wird, die man nutzen könnte, um Ihren Teil der Arbeit zu füttern, richtig? Das ist ja, sind ja zwei komplett unterschiedliche Anwendungsgebiete. Das heißt, die Erkenntnis, die Sie bekommen, ist dann wahrscheinlich basierend auf In-vitro-Tests, oder? Oder korrelieren Sie das mit klinischer Forschung? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also, darf ich die Frage vielleicht umformulieren?
Bitte.
Warum sind unsere Technologien, die wir anbieten, noch nicht in den Leitlinien enthalten? Kann man das so?
Das können wir gerne auch so formulieren, ja.
Oder warum Leitlinien sind im Prinzip die Standardversorgung? Ja, wenn man das dann darunter subsumiert. Mhm. Das heißt, warum werden nicht unsere Technologien, die wir haben, tatsächlich bei jedem Krebspatienten angewendet? Und der Grund liegt tatsächlich in der Datenlage, die wir haben. Also die Leitlinien sind sehr stark beweislastig orientiert. Also bevor man in die Leitlinien aufgenommen wird als Empfehlung, muss man entsprechende gute klinische Daten haben, um zu zeigen, dass das werthaltig ist, was man da anbietet oder verwendet. Wir haben klinische Daten. Wir müssen sogar klinische Daten haben. Ohne klinische Daten darf man hier in Europa und auch in Amerika überhaupt gar keine Diagnostik anbieten und dem Patienten zugutekommen lassen. Die Krux an der ganzen Angelegenheit ist, dass die Leitlinien auf einer entsprechenden Beweisebene angesiedelt sind, die In-vitro-Diagnostika, was wir sind, schwer bieten können. Das sind verschiedene Stufen der Werthaltigkeit oder der Beweiskraft. Diese Beweiskraft ist sehr stark für die Entwicklung von Medikamenten entwickelt worden. Das heißt, man muss klinische Studien in einer bestimmten Güte vorhalten und dann durch entsprechende Phasen durchlaufen. Das sind die Phasen 1, 2, 3. Und wenn das Medikament dann auf dem Markt ist, gibt es dann noch eine Marktbeobachtung, die Phase 4. Und das sind entsprechend sehr teure Studien, die sich nur ein Pharmahersteller leisten kann. Wenn man als In-vitro-Diagnostikhersteller diese vergleichbaren Studien finanzieren möchte, ist man dazu nicht in der Lage. Warum? Weil die Umsätze bei In-vitro-Diagnostikern wesentlich geringer sind. Das heißt, wir haben da ein Problem, dass wir das auf der einen Seite leisten sollten, weil wir wollen ja in die Leitlinien, auf der anderen Seite nicht können. Und dann ist das Thema, ja, warum dürfen wir das denn überhaupt anbieten? Die Antwort liegt darin, dass man für In-vitro-Diagnostika einfach andere Studien durchführen kann, die eine andere Beweiskraft haben. Man kann das natürlich kritisch sehen. Die Beweiskraft ist etwas dünner oder ist geringer. Stichworte wären hierzu bei den Arzneimitteln werden nur prospektive Studien überhaupt berücksichtigt. Bei den In-vitro-Diagnostikern kann man diese Beweiskraft dann auch mit retrospektiven Studien durchführen. Retrospektive Studien haben das Problem, dass sie leichter gefälscht werden können. Und dadurch sind die Studien dann einfach angreifbarer. Aber für das Einführen von In-vitro-Diagnostikern braucht man klinische Studien. Das ist also ein Fakt, sonst darf man es nicht anbieten. Die Qualität dieser Studien ist aber geringer, kann geringer sein. So hat es der Gesetzgeber festgelegt und von der Praktikabilität ist es auch nachvollziehbar, weil die Kosten für solch große, teuren Studien kann ein In-vitro-Diagnostikhersteller gar nicht aufbringen. Ansonsten würde er dieses Produkt niemals auf den Markt bringen können. Das heißt, wir haben jetzt ein Dilemma. Wir haben also ein zugelassenes In-vitro-Diagnostikprodukt, also diese entsprechende Diagnostik. Aber diese Diagnostik findet nicht den Weg in die Leitlinien, weil die Qualität der klinischen Daten nicht ausreichend ist. Wie man dieses Problem auflöst, ist nach wie vor noch nicht ganz klar. Ich sage immer, das ist ein ganz dickes Brett, was man bohren muss. Wir würden uns freuen, die Qualität dieser Daten, dieser klinischen Daten zu produzieren. Wir können es uns nicht leisten. Frage ist, wer finanziert es? Das Problem hat der Gesetzgeber auch erkannt und hat versucht dagegen zu steuern. Und zwar sollen sich Krankenkassen tatsächlich dann auch bei dieser Erprobung dann beteiligen. Das heißt, es soll dann Geld vom Staat dann auch benutzt werden, um diese In-vitro-Diagnostika dann irgendwie einzuführen. Das ist aber nach wie vor eine Herausforderung, weil der In-vitro-Diagnostikhersteller bei diesen Studien trotzdem immer noch mitfinanzieren muss. Also die finanziellen Hürden sind extrem hoch, das entsprechend hinzukriegen. Und wir sind im Moment noch nicht dabei, das Problem ansatzweise wirklich zu lösen. Beantwortet das so ein bisschen
die Frage? Ja, ich denke schon. Die verschiedenen Klassen an Therapien, die Sie testen, sind klassische Zytostatika, klassische Chemotherapien, konventionelle Chemotherapien, zielgerichtete Therapien, also zum Beispiel Antikörper und dann aber auch Phytotherapeutika, oder? Also Kräuter und Co. sind theoretisch auch möglich, wenn wir dann mal in den Bereich der Komplementärmedizin denken.
Genau. Also diesen Bereich habe ich noch nicht angesprochen, weil das ist ein sehr heikles Thema, weil diese Medikamente erstmal existieren oder diese Stoffe existieren. Wir bezeichnen sie als alternative oder komplementäre Medikamente. Die haben, diese Stoffe zeigen eine Wirkung gegenüber Tumorzellen. Die klinische Datenlage ist dann aber wesentlich schwächer, hat damit zu tun, dass keine große Pharmafirma da groß Geld mit verdienen kann. Das heißt, es ist niemand dran wirklich interessiert, diese Medikamente zu testen. Da aber die funktionale Diagnostik vom Prinzip her zugelassen ist, das heißt, die Zulassung erfolgt über den Nachweis, dass die Wirksamkeit gezeigt werden kann, also der ganze Prozess wird zugelassen, ist man auch in der Lage, im Prinzip alle Medikamente, die auf Tumorzellen wirken, direkt wirken, dann auch entsprechend zu testen. Das heißt, das können wir auch testen, wobei wir im Moment noch eine Einschränkung haben bezüglich der zielgerichteten Medikamente, die Sie erwähnt haben, weil die generelle Akzeptanz im Moment bei Diagnostik für zielgerichtete Medikamente nur auf molekularen Daten beruht. Deswegen nutzen wir da im Moment auch nur die molekularen Daten, die existieren. Das ist der Grund, warum wir im Moment nur 80% der Medikamente dann im Prinzip testen können. Wobei das tatsächlich auf unserer Wunschliste steht. Aber bevor wir in dem Bereich sind, müssen wir dann nachher auch klinische Studien exemplarisch mindestens vorweisen. Und das ist nochmal eine echte Baustelle, die abgearbeitet werden muss. Also es ist auf unserer Wunschliste, aber im Moment, um von der Reputation her das vernünftig darstellen zu können, bieten wir nur die molekularen Daten an für Wirksamkeitsvorhersagen.
Und bei den Phytotherapeutika können Sie mal mehr machen?
Da können wir mehr machen. Da haben wir einen Kooperationspartner, der dann tatsächlich 30 Standardmedikamente in dem Bereich dann testet und die Daten dann zur Verfügung stellt. Da muss man natürlich aber dann die Einschränkung machen, dass dazu keine klinischen Daten existieren. Das ist so, während für die Chemotherapeutika existieren diese ganzen Daten. Ja,
und dann. Das sind dann individuelle Heilversuche, wenn man dann auf Basis dieser Erkenntnisse therapiert.
Ne? Korrekt.
Ja. Das heißt, die Erkenntnis über Wirksamkeit oder auch mögliche Risiken, die sind nicht groß, aber es ist möglich, diese Therapien nach ausführlicher Aufklärung auch Patienten dann zukommen zu lassen. Oder im Rahmen von Studien. Das gibt's ja auch. Ne?
Ja,
genau. Ja. Haben Sie denn oder können Sie sagen, welche Patientengruppen möglicherweise von ihrem diagnostischen Ansatz besonders profitieren? Gibt es da bestimmte Krebsarten oder Konstellationen, die sagen, da macht das besonders viel Sinn, mit ihrer Diagnostik zu arbeiten?
Genau. Wenn man jetzt erstmal wieder vom Groben zum Detail kommt, wenn man Krebs sich anschaut, gibt es so zwei große Gruppen. Das eine sind Tumorarten, die soliden Tumorarten. Und die hämatologischen Tumorarten. Beim hämatologischen Krebs ist es so, dass die Krebszellen aus dem Immunsystem heraus entstehen. Und bei den soliden Tumorarten entstehen die aus allen anderen Zellen des menschlichen Körpers oder können daraus entstehen. Die hämatologischen Tumore sind ungefähr 7%, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, bilden also eine Minderheit in der Gesamtbetrachtung, um das entsprechend einzuordnen. Das heißt, die Haupttumorarten sind tatsächlich solide Tumore. Jetzt, und da unterscheiden wir jetzt auch die Diagnostik, um den schwierigen Teil erstmal vorab zu stellen, sind die hämatologischen Tumore. Da ist es so, dass wir im Moment nur molekulare Analysen anbieten können. Das heißt, unsere funktionalen Tests könnten das theoretisch auch machen, aber dazu sind sie im Moment nicht zugelassen. Dazu müsste man noch weitere Studien durchführen. Unsere funktionalen Tests, also mit lebenden Zellen, sind zurzeit nur möglich mit soliden Tumoren. Das wäre jetzt so grobe Einteilung, also hämatologische Tumoren, nur molekulare Analysen, solide Tumoren, beides, funktional und molekular. Mhm. Und dann gibt es noch das Thema, wann machen diese Therapien überhaupt Sinn? Und zwar immer dann, wann macht diese Diagnostik überhaupt Sinn? Immer dann, wenn medikamentöse Therapien überhaupt von Relevanz sind. Das heißt also Stadium 1 Patienten, bei denen man den Tumor einfach wegschneiden kann oder bestrahlen kann, sind nicht die Kunden oder die Patienten, die dann zu uns kommen, sondern das sind dann tatsächlich Patienten, die dann das Problem haben, dass der Tumor schon im Körper unterwegs sind. Mhm. So muss man das sehen.
Wenn wir dann mal so in dieser Filterlogik weiterdenken, also ich habe verstanden, das sind die soliden Tumoren, die fortgeschrittener sind ab Stadium 2. Und gibt es innerhalb dieses Kollektivs Tumoren, die besonders viel Sinn machen, mittels ihrer Diagnostik untersucht zu werden? Also sind es vielleicht eher die Brusttumoren, Brustkrebsarten? Ist es irgendwie Dickdarmkrebs oder Lungenkrebs? Oder kann man das so nicht sagen?
Im Prinzip kann man es nicht sagen, weil alle Krebspatienten, die Medikamente bekommen müssen, sollten so eine entsprechende Diagnostik machen.
Da sind wir ja auch bei dem Paradigmenschiff, den Sie vorhin angesprochen hatten, dass die ursprüngliche Einteilung von Tumoren mehr und mehr an die Definition verliert.
Korrekt.
Nämlich nach Ursprungsorgan. Und dass es eher so ist, dass man sich die Beschaffenheit des Tumors ansieht, unabhängig davon, wo der Tumor möglicherweise entstanden ist, richtig?
Korrekt. Aber ein Gedanke oder ein Punkt, den man auch berücksichtigen muss, sollten wir auch besprechen, nämlich jede Diagnostik, die durchgeführt wird, hängt von der Probe ab, die man für die Diagnostik zur Verfügung stellt. Mhm. Und für die Vorhersage von Medikamenten gibt es prinzipiell die Möglichkeit, Gewebe zu verwenden. Es gibt die Möglichkeit, maligne Ergüsse zu verwenden. Oder es gibt die Möglichkeit, Blut zu verwenden. Die Herausforderung bei Gewebe und malignen Ergüssen ist, dass...
Also maligne Ergüsse, vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, das wäre so zum Beispiel in der Lungenflüssigkeit oder im Lungenfell befindliche Pleuraerguss oder sowas.
Korrekt. Oder in der Bauchhöhle der
Aszites. Eine Bauchhöhle, Aszites, ne? Die Klassiker.
Genau. Die Herausforderung bei diesen Proben sind, dass die nicht immer auftreten oder nicht immer vorhanden sind oder nicht einfach aus dem Patienten entnommen werden können. Das heißt, diese Diagnostik mit diesen Tumorproben ist immer nur dann möglich, wenn dann auch eine Operation ansteht oder eine entsprechende Biopsie gegebenenfalls gemacht werden kann. Das ist aber nicht bei allen Patienten möglich. Insbesondere dann bei Patienten, die ein Rezidiv haben und dann inoperabel sind, beziehungsweise in der Onkologie ist es häufig so, dass dann bei einem Rezidiv gar nicht mehr operiert wird, weil zumindest in klinischen Studien dann gezeigt wurde, dass die Operation dann nicht wirklich dann noch einen therapeutischen Nutzen dann hat. Und dann könnte man auch keine Diagnostik durchführen. Deswegen ist dieser Bereich der Blutanalyse ein ganz interessanter Bereich, weil prinzipiell kann man zu jedem Zeitpunkt eine Blutentnahme durchführen. Und das ist ein Bereich, der relativ neu ist, der eigentlich in den letzten 5 Jahren an Interesse und Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und zwar aus 2 Gründen, weil man in dem Blut zum einen Zellbestandteile findet, auch das Erbgut des Tumors findet, aber auch zirkulierende Tumorzellen, also intakte Tumorzellen findet. Das Thema mit dem Zellbestandteilen und dem Erbgut wurde ursprünglich dann bei Schwangeren quasi eingeführt. Also anstatt der Fruchtwasseranalysen ist man dann in der Lage gewesen, DNA des Fötus im Blut der Mutter zu identifizieren. Und dieses gleiche Prinzip ist in der Onkologie letztendlich, nutzt man in der Onkologie auch. Das heißt, der Tumor beziehungsweise bestimmte Tumororte geben dann DNA ab. Das sind sehr wahrscheinlich dann absterbende Bereiche des Tumors, absterbende Zellen, die dann die DNA dann in die Blutbahn abgeben. Und diese DNA kann man dann tatsächlich im Blut nachweisen. Zusätzlich findet man dann aber auch diese zirkulierenden Tumorzellen. Und das ist ein ganz interessanter Bereich, der tatsächlich jetzt erst über die letzten 5 Jahre interessant geworden ist, weil da die ganzen klinischen Daten dann rausgekommen sind, dass das prinzipiell möglich ist. Früher war das theoretisch angedacht, aber man wusste nicht, kann man das tatsächlich diagnostisch nutzen oder nicht. Und mittlerweile ist man tatsächlich dabei, dass man das praktisch nutzen kann. Und das ist auch das, was wir anbieten. Jetzt nicht selber bei uns im Labor, muss man dazu sagen, sondern mit Kooperationspartnern.
Herr Kischke, jetzt kann ich mir vorstellen, dass Patienten, die bei Ihnen Diagnostik durchführen lassen, mit dem Ergebnis zu ihrem behandelnden Arzt vielleicht an der Universitätsklinik damit aufschlagen, mit dem Befund, dass das nicht immer auf Resonanz trifft, ja, dass dann zumindest hinterfragt wird. Es ist ja kein Standard in Deutschland. Wie gehen Sie damit um? Was passiert dann? Was sind auch Lösungswege? Also machen wir es mal konkret. Es könnte ja passieren, dass das Ergebnis lautet nach Ihrer Analyse, die von der Klinik vorgeschlagene Therapie wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht greifen, wird nicht wirken. Jetzt geht der Patient mit dieser Information zu dem behandelnden Arzt und sagt, was schlagt er mir da vor? Ich hätte jetzt gerne aber das andere Medikament, das wirkt auf Basis der In-vitro-Analyse sehr viel besser. Wie gehen die Patienten damit um? Wie gehen die Kliniken damit um? Wie gehen Sie damit um?
Also da sprechen Sie jetzt zwei Bereiche ein. Ich gehe jetzt auf die Frage ein, dieses Beispiel ein, was Sie genannt haben. Und das ist der erste Punkt, den man da sich anschauen kann. Das heißt, man muss da auch wieder differenzieren, wo befindet sich denn der Patient im Moment? Ist das ein Patient, bei dem es Leitlinien gibt, dann muss man sich anschauen, gibt es bei den Leitlinien Therapieoptionen? Also gibt es verschiedene Medikamente, die der Patient bekommen kann? Und wenn die Diagnostik sagt, der vorgeschlagene Bereich oder das vorgeschlagene Regime ist nicht optimal oder sogar kontraproduktiv, aber man hat Alternativen, die im Bereich der Leitlinien Verwendung finden, dann ist es relativ unkompliziert, diese Medikamente dann stattdessen zu geben. Dann gibt es den Bereich, dass bestimmte Leitlinien wenig Spielraum lassen, zumindest bei einer Ersterkrankung in der Regel. Also kommt es dann nachher zur Zweit- oder Drittlinientherapie, dann werden die Sachen viel flexibler. Aber in der Erstlinientherapie kann es auch passieren, dass dann die Diagnostik sagt, es macht keinen Sinn. Und dann wird es in der Tat ein bisschen schwieriger und es kommt dann auf den Arzt an. Das wäre dann so der zweite Bereich, den wir dann nochmal gleich beleuchten können. Aber wenn der Arzt tatsächlich nach den Leitlinien behandeln will, ist dann ein Kompromiss, dass man sagt, okay, dann fangen wir mit der Therapie an. Aber anstatt eine entsprechend entspannte Beobachtung des Ansprechens zu wählen, was denn in der Regel passiert, schauen wir uns das viel intensiver und engmaschiger an. Und wenn wir dann tatsächlich sehen, dass es nicht anspricht, können wir wesentlich früher dann auch auf eine entsprechend wirksame, potenziell wirksame, also auch unsere Diagnostik ist nicht unfehlbar, ja, dann auf eine potenziell wirksame dann Therapie dann wechseln.
Mhm.
Genau. Und wenn es gar keine Leitlinien gibt, das passiert, wenn man dann gar nicht weiß, wo der Tumor dann irgendwie herkommt oder wenn man dann in einer Situation ist, wo man dann die Leitlinien schon hinter sich gelassen hat. Also man hat dann schon man hat dann entsprechend den Leitlinien diese Therapien dann gemacht und dann gibt es keine Leitlinien mehr. Das heißt, man gilt dann vielleicht als austherapiert. Dann hat man natürlich alle Möglichkeiten, die entsprechenden Medikamente dann zu nehmen, die das Testergebnis dann zeigen.
Und theoretisch hätte ja jeder Patient auch die freie Wahl, ne? Also genau. Muss ja nicht also, der Patient genau. die vorgeschlagene Therapie des behandelnden Arztes in Anspruch nehmen, sondern könnte sich einen anderen Arzt suchen, der dann im Rahmen eines individuellen Heilversuches eine Therapie durchführt.
Genau.
Die Möglichkeit gibt es ja.
Genau, das ist der zweite Bereich, den ich beleuchten wollte. Also das eine sind dann so die externen Faktoren der Leitlinie oder der vorgeschlagenen Therapien. Dann gibt es den Bereich tatsächlich des Arztes. Wie offen ist der Arzt? Und da gibt es die Möglichkeit, dass es ein Arzt ist, der sich dann strikt nach den Leitlinien verhält. Das ist, das kann sein, diese Sachen dann nicht berücksichtigen will. Und dann sagen wir den Patienten, es gibt zwei Optionen. Entweder machen wir die Diagnostik nicht, weil wir wollen das Arzt-Patienten-Verhältnis nicht stören. Es ist ein ganz wichtiges Verhältnis, wo wir uns auf keinen Fall dazwischen drängen wollen. Denn wenn man dann eine Diagnostik machen würde in so einer Situation, dann würde man unter Umständen das Verhältnis dann belasten. Und wenn diese Diagnostik sowieso nicht zur Anwendung kommt, ist diese Diagnostik umsonst. Generell jede Diagnostik, die nicht irgendwie Auswirkungen auf die Therapie hat, kann man sich sparen.
Ja.
Die zweite Alternative ist dann aber, wenn der Patient sagt, okay, ich möchte das aber trotzdem gerne machen, dann gibt's immer das Thema, was Sie angesprochen hatten, der Zweitmeinung. Das heißt, ein Patient hat immer das Recht, sich eine Zweitmeinung dann einzuholen. Dann schlagen wir das entsprechend vor. Idealerweise ist das natürlich dann auch ein Arzt dann irgendwie in der Nähe, der dann auch die Therapie durchführen kann. Wenn es ein bisschen komplizierter wird, können wir auch entsprechend aus unserem Netzwerk dann Ärzte empfehlen, die Erfahrung mit der entsprechenden Diagnostik haben und das dann auch anwenden können. Das wäre dann die andere Alternative. Aber Sie hatten das Thema Patientenentscheidung auch angesprochen und da würde ich dann auch gerne noch kurz was zu sagen, wenn das in Ordnung ist. Der Patient ist tatsächlich nichts, was mit dem Patienten passiert ohne Einwilligung des Patienten. Ja, also der Patient muss immer die Einwilligung geben. Das heißt, der Patient kann dann aber auch sagen, nein, ich möchte das nicht. Und das ist ein Thema, das in der Medizin, in der Onkologie auch lange nicht wirklich beachtet worden ist, was aber mittlerweile Einzug hält, auch in die Onkologie. Und ein wichtiges Thema dazu ist dann, oder das hat, dieses Thema hat mittlerweile dann auch einen Namen. Das heißt Patientenempowerment. Das ist ein Thema, das weltweit mittlerweile Beachtung findet, weil sich gezeigt hat, dass Patienten, die sich mit der Krankheit auseinandersetzen und sich darüber informieren, wesentlich besser auf Therapien ansprechen und wesentlich besser profitieren von der ärztlichen Behandlung. Das heißt, dieses Miteinander zwischen Arzt und Patient ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist auch ein Bereich bei uns in der Therapie Select, dass wir gesagt haben, oder unsere Erfahrungen haben dann gezeigt, dass es extrem wichtig ist, dem Patienten dann auch Testergebnisse zu erklären, damit er dann zusammen mit dem Arzt gemeinsam dann eine Therapiestrategie aufsetzen kann und zusammen die Therapie auch durchführen kann. Also dieses Patientenempowerment, diese Empowerment oder Patientenermächtigung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja, das ist ja auch unsere Philosophie. Absolut. Die Frage, die ich mir noch stelle, haben Sie besondere Erfolgsgeschichten oder vielleicht auch eine Erfolgsgeschichte, die Sie uns hier mitgeben möchten?
Ja, habe ich, wobei vorab muss man einfach sagen, das, was Sie jetzt ansprechen, sind quasi Einzelfälle.
Ja.
Einzelfälle sind in der Medizin, werden in der Medizin dann immer so ein bisschen vorsichtig betrachtet, weil Einzelfälle können einfach Ausnahmen von der Regel sein.
Ja.
Das heißt, in der Medizin sind eigentlich klinische Daten das, was zählt. Also das heißt, es muss eine entsprechende Fallzahl sein und es muss dann auch entsprechend statistisch dann relevant sein. Aber ja, Fallzahl oder Einzelfälle kann ich Ihnen auch nennen. Das ist persönlich auch das, was uns dann motiviert, entsprechend unseren Job zu machen oder hier zu arbeiten. Ein schönes Beispiel, was ich gerne nennen möchte, ist ein Lungenkrebspatient, der ein kleinzelliges Lungenkarzinom hatte, den wir dann tatsächlich zur Sequenzierung, was damals noch überhaupt nicht Stand der Technik war, dann beraten haben. Da hat sich dann eine komische Mutation gezeigt, die nennt sich ROS1, in einem Gen ROS1. Und interessanterweise gab es dann für andere Tumorerkrankungen schon ein Medikament, das gegen diese Mutation dann zugelassen gewesen ist. Das heißt, dieser Patient hätte dieses Medikament bekommen können, aber nicht regulär, weil es war ja nicht für diese Erkrankung zugelassen. Aber der Arzt war bereit, das dann Off-Label-Use zu machen. Das heißt, der Patient hatte es dann tatsächlich bekommen und gehört heute noch zu den Langzeitüberlebenden. Also das kleinzellige Lungenkarzinom ist eine schwierige Erkrankung und Patienten mit einer ROS1-Mutation, es hat sich herausgestellt, dass das mittlerweile eine kleine Zahl sind, 1-2% der Patienten haben diese Mutation und mittlerweile ist das dann tatsächlich auch in die Leitlinien aufgenommen, dass diese Patienten dieses Medikament bekommen können. Das war damals also noch überhaupt nicht Stand der Technik. Ein anderes Beispiel vielleicht noch, sind dann immer Reaktionen von Patienten, die mich dann anrufen und sagen, bei meinem schwierigen Fall, ich bin immer noch da. Ja, und ein ganz konkretes Beispiel war dann wirklich dramatisch von einer Patientin, die mich dann angerufen hat und gesagt hat, Herr Kischke, vor einem Jahr habe ich einen Test gemacht, da war im Prinzip das Aufgebot schon bestellt und die Beerdigung schon organisiert. Und dann bin ich nach den Medikamenten entsprechend nach dem Test dann behandelt worden und ich bin immer noch da. Und das wollte ich Ihnen nur sagen. Und das sind dann so eine Sachen, die sind dann schon, ja, berühren einen dann auch.
Ja, und zeigen Ihnen auch, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, ne? Dass Sie einen außergewöhnlichen Weg haben, Pionier sind bei einer Sache, für die es sich zu leben lohnt und für die es sich zu arbeiten lohnt. Auch, und das haben wir verstanden, wenn es hier um Einzelfallberichte geht, aber auch die darf man ja mal erwähnen, ne? Weil die sind ja auch relevant.
Ja, genau. Also wenn dann das tatsächlich auch mit klinischen Studien dann auch noch weiter hinterlegt ist, dann macht es dann auch, dann kann man sich diese Einzelfälle dann auch mit anderen Augen angucken, weil man weiß, dass es dann nicht nur ein Einzelfall ist, sondern dass man dann tatsächlich auf dem richtigen Weg ist und diese klinischen Daten haben wir.
Herr Kischke, haben Sie noch ausgehend von Ihren Erfahrungen praxisnahe Ratschläge für unsere Zuhörer, die Sie gerne mitgeben möchten?
Ja, und zwar zwei Sachen vielleicht. Das eine ist, informieren Sie sich. Nehmen Sie die Krankheit auch selbst mit in die Hand. Also in dem Fall ist wirklich Information überlebenswichtig, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Behalten Sie einfach einen klaren Gedanken. Versuchen Sie, die Sachen zu verstehen. Und ein wichtiger Punkt ist, informieren ist natürlich nicht ganz so einfach im Netz. Da steht sehr, sehr viel drin. Und man kann auch ganz schnell vielleicht irgendwie in eine falsche Richtung dann irgendwie laufen. Oder es gibt viele Leute, die dann viel versprechen vielleicht auch. Aber ein Thema, was immer Orientierung bietet, ist, ob es tatsächlich auch klinische Daten gibt für bestimmte Sachen, die dann angeboten werden. Und das ist auch hilfreich. Ich meine, selbst in der Medizin an sich gibt es diese Einteilung. Also wir befinden uns in der Onkologie in dem Bereich der beweisbasierten Medizin, was ich prinzipiell extrem positiv finde. Auf der anderen Seite ist das System im Moment auf langwierige klinische Daten oder klinische Studien ausgerichtet und das ist für Innovationen nicht unbedingt dann wirklich hilfreich. Also speziell jetzt dieses Prinzip, dass man die richtigen Medikamente für den einzelnen Patienten ganz individuell aussucht, ist eine schwierige klinische Herausforderung, also im Rahmen von klinischen Studien, das optimal dann irgendwie zu zeigen, weil jeder Fall doch wieder anders ist, ist schwierig, aber klinische Daten geben eine Orientierungshilfe ganz klar. Also Informationen suchen, sich einen eigenen Kopf machen, das zu verstehen und dann mit dem Arzt zusammen gemeinsam entscheiden.
Ja, und wenn man so ein bisschen sich den Ausblick anschaut, künstliche Intelligenz ist im Vormarsch. Vielleicht wird es ja auch, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, möglich sein, durch große Datenmengen mit Korrelation Erkenntnisse zu gewinnen, fernab des typischen Studiendesigns mit prospektiven Studien, die groß angelegt sind, dass man da auch aufgrund der großen Datenmengen dann sagt, okay, da gibt es dann auch einen hohen Grad der Erkenntnis auf Basis von Korrelation, was ja sonst immer verpönt ist in der medizinischen Wissenschaft. Aber mit großen Datenmengen könnte sich das ja vielleicht ändern und mit künstlicher Intelligenz. Wie sehen Sie das?
Also zum einen hoffnungsvoll. Ich sehe bloß eine ganz große Herausforderung, die in der Onkologie existiert, nämlich das ist die Qualität der Datenbanken, die existieren. Und das ist so ein Thema, das ist bekannt, dass das ein Problem ist, aber man spricht da nicht wirklich drüber. Also wenn die Daten gut sind, dann kann die künstliche Intelligenz auch gut trainiert werden. Wenn die Daten nicht so gut sind, braucht man wesentlich mehr Informationen, damit dann auch die Ausreißer irgendwann dann mal raussortiert werden. Also das ist eine große Herausforderung auch für die Zukunft. Wenn ich einen Blick in die Zukunft nochmal werfen darf von meiner Perspektive aus, ich glaube, dass in der Onkologie eine große Veränderung ansteht, nämlich dass das Management einer Tumorerkrankung tatsächlich über das Blut in der Zukunft möglich sein wird. Das heißt, man gibt Blutproben ab und mit jeder Blutprobe ist man in der Lage, dann Früherkennung zu machen. Man ist in der Lage, die Tumordiagnose zu machen, eine Therapiewahl zu machen, vielleicht Erfolgskontrollen der Therapien durchzuführen und vielleicht die Nachsorge durchzuführen. Das soll jetzt nicht heißen, dass dann die klassische Histologie oder auch Bildgebung dann komplett verschwinden wird, sondern das wird sich, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll ergänzen. Aber tatsächlich Blutanalysen, da steckt noch sehr viel Potenzial dahinter.
Und vielleicht dann auch durch eine besondere Früherkennung, die möglich ist, durch eine Blutentnahme, den Tumor früher zu behandeln, ohne dass man extra makroskopisch, also mit dem Auge sichtbar, eine Veränderung sehen müsste oder durch eine Bildgebung etc. Das heißt, sehr viel kleinere Tumormengen im Blut könnten früh erkannt werden und könnten dann entsprechend behandelt werden, richtig?
Genau. Ja.
Herr Kischkill, vielen herzlichen Dank für dieses sehr interessante Interview mit Ihnen. Ich freue mich auf die Zukunft, auf eine Zusammenarbeit und verabschiede hier unsere Zuhörer. Ich wünsche Ihnen alles Gute nach Heidelberg.
Danke, Herr Becker. Alles Gute nach Starnberg. Hat mich auch gefreut, mit Ihnen dieses Interview machen zu können.
Das war der Podcast Heilen – Geheimnisse ganzheitlicher Gesundheit. Ein Podcast von MUX Health. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite www.mux.health. Abonnieren Sie diesen Podcast und teilen Sie ihn mit Menschen, die das Thema interessiert oder die davon profitieren. Damit helfen Sie, den Podcast in die Welt zu tragen und noch mehr Menschen auf ihrem Weg zur Heilung zu unterstützen. Über eine positive Bewertung freuen wir uns. Alle Links zur Folge finden Sie in den Shownotes.